Clara.
Christian.
Wir haben ja inzwischen von dir gelernt, du bist nicht so wahnsinnig oft auf Portalen wie Verivox oder Check24 unterwegs, um dir einen neuen Strom- oder Gastarif herauszusuchen.
Ja, schön, wie ich hier wieder so ein bisschen outgecalled werde. Ja. Aber ich schiebe das einfach mal auf meinen teilweise Migrationshintergrund. Ich dachte immer, es gibt nichts Deutscheres, als Tarife zu vergleichen. Aber ich habe gelernt, dass das auch im europäischen Ausland sehr beliebt ist. Also
Tarife
ganz
vergleichen?
Einfach ist dann wohl doch nicht. Ja, genau.
Immer ein Schnäppchen.
Ist aber machen. Ja auch eine sehr gute Eigenschaft. Also das ist auf keinen Fall Kritik.
Ja. Hast du dich mal gefragt, wo Unternehmen ihren Strom- und Gastarif finden?
Nee, das ist wirklich eine gute Frage. Also wahrscheinlich, vielleicht.
Ich vermute,
die sind
nicht bei.
Da.
Ja, die sind wahrscheinlich. Ja, ich vermute ja eher, sie sind dort nicht unterwegs.
Ich schätze, es kommt auch stark auf die Größe des Unternehmens an.
Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Wir können auf jeden Fall heute mit einem Anbieter solcher Tarife für Unternehmen sprechen. Er heißt Nils Keunicke und ist der Chef von Maestro, heißt die Gruppe. Die Sparte heißt Maestro Energie. Ist in Ingolstadt beheimatet und versorgt mehr als 13.000 gewerbliche Kunden mit Strom und Gas. Und Nils Keunicke sagt, der Mittelstand derzeit die Rechnung für den Iran-Krieg.
Ja, die ächzen jedenfalls gerade richtig. Und jetzt würde man üblicherweise sagen, das ist doch noch ein Argument für die Energiewende. Denn diese Schocks von außen, diese externen Schocks, vor allem eben über die fossilen Energien, die machen uns als Wirtschaft extrem anfällig und vor allem eben auch die kleineren Unternehmen. Und da fand ich es überraschend, dass gerade von der Wirtschaft die Energiewende zunehmend negativ bewertet wird. Zum Beispiel im aktuellen IHK-Energiewende-Barometer sagen ein Drittel der befragten Unternehmen, die Energiewende schadet meiner Wettbewerbsfähigkeit. Und wir fragen uns natürlich, wie kommen wir aus dieser Zwickmühle heraus? Nils Keunicke hat einen Vorschlag. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
Herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn es euch gefällt, dann sagt es gerne weiter. Dankeschön.
Herr Keunicke, tasten wir uns vielleicht erstmal langsam voran. Mehr als 13.000 mittlere und kleine Unternehmen versorgen Sie mit Strom und Gas. Wie läuft das genau ab? Die melden sich einfach bei Ihnen?
Zum Teil, zum Teil. Wir vertreiben Strom und Gas über unterschiedliche Vertriebskanäle. Auf der einen Seite agieren wir direkt im speziellen Großkundensegment. Wir arbeiten seit sehr, sehr langer Zeit sehr vertrauensvoll mit Verbundgruppen zusammen. Wir sind mit ausgewählten Distributoren und Vertriebspartnern im Markt unterwegs. Dort sind oftmals zahlreiche Handelsvertreter angeschlossen, die in den jeweiligen Regionen natürlich dann Unternehmen akquirieren und Stromverträge respektive Gasverträge oder beides am besten von Maestro dort positionieren. Und wie eingangs auch Ihrerseits erwähnt, nutzen wir tatsächlich auch gerade für den Kleinstkundenbereich Portale wie Verivox, perspektivisch
okay,
auch
also
darüber
doch.
Hinaus.
Also auch Vergleichsportale für die
auch
Unternehmen?
Auch Vergleichsportale.
Und welche Zeiträume haben dann diese Verträge? Also schließen die dann über Jahre ab oder können die monatlich kündigen? Also wie ist das vergleichbar auch mit den Privatkunden?
Ja, es ist nicht ganz vergleichbar mit den Privatkunden. Also tendenziell wollen die Unternehmen natürlich Planungssicherheit haben und dementsprechend gehen viele Unternehmen natürlich in die Richtung von Festpreisverträgen, auch mit einer Laufzeit von zwischen 3, 4, teilweise sogar noch 5 Jahren. Wir sind in der Lage, halt eben heute auch Preise unseren Kunden gegenüber anzubieten für derartige Zeiträume.
Das heißt für die, wie wirkt sich so ein externer Preisschock erstmal aus? Also man würde ja sagen, dann unmittelbar nicht unbedingt, da sie ja langfristige Verträge haben. Aber wer jetzt einen neuen Vertrag braucht, hat ein Problem. Oder können Sie das ein bisschen beschreiben?
Naja gut, wir geben den Kunden auch die Möglichkeit, dynamische Verträge abzuschließen. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich so, dass man verhältnismäßig hoch aufgrund der jetzt gestiegenen Energiekosten einsteigen würde. Im Falle dessen, dass halt eben hier es hoffentlich auch zu einem schnellen Ende der Kriegshandlung kommt und die Energiepreise wieder eben sinken, natürlich dann entsprechend auch von den Reduktionen partizipiert werden kann.
Das heißt, wie sehr trifft ein solcher Energiepreisschock jetzt diese kleinen und mittleren Unternehmen, die Sie vor allem versorgen?
Ich glaube, es trifft die Unternehmen sehr stark. Die Unternehmen sind ja anders als größere Unternehmen nicht in der Situation, dass sie hier mit einer sehr großen Verhandlungsmacht am Markt eigentlich agieren können. Wir haben alle einen verhältnismäßig geringen finanziellen Puffer und kalkulieren natürlich auf Basis der Preise, die eben vor dem 27. Februar Gültigkeit gehabt haben. Und alles, was jetzt eben darüber hinausgeht, sind natürlich eben Einschnitte, die zulasten der Marge gehen, die oftmals auch in diesem Bereich verhältnismäßig gering ist, weil natürlich gerade im KMU-Bereich, also bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch ein verhältnismäßig hoher Wettbewerbsdruck herrscht. Also so gesehen sind alle diese Faktoren natürlich sehr negativ belegt für diese Unternehmen.
Was würden Sie denn sagen, wäre denn jetzt die richtige Vorgehensweise, um sich gegen solche Instabilitäten, von denen man ja erstmal ausgehen muss, dass sich das jetzt auch nicht kurz- oder mittelfristig verbessert, zu reagieren?
Was wir erkannt haben, und das ist natürlich auch so ein Angebot, was wir aus dem Grunde auch mit unterbreiten, ist Unternehmen erst einmal dabei zu helfen, herauszufinden, ob sie heute tatsächlich die Energie verbrauchen, die sie benötigen, oder halt eben noch Energiefresser, energieverschwendende Gerätschaften oder Architekturen bei sich beheimaten. Also wir gehen in die Analyse über unsere Energieberatung und überprüfen, ob wir die Einsparmöglichkeiten sehen, ob wir effizienter gestalten können, um halt erstmal tatsächlich energiesparsamer unterwegs zu sein. Das ist eine Maßnahme, die man verhältnismäßig kurzfristig ergreifen kann und halt eben auch energiefressende Elemente dann eben eliminieren kann. Das ist der eine Punkt. Das zweite, was wir natürlich eben auch sehen, ist, dass oftmals die Möglichkeit eben besteht, dass man eben auch in die Eigenerzeugung geht. Ob es eben die kleine PV-Anlage mit auf dem Dach ist, die eben substituierend wirken kann und eben entlastend wirken kann, oder ob es eben noch andere Möglichkeiten dabei gibt, die eben dabei entlasten, sind alles Themen, die wir dann im Rahmen auch dieser beratenden Gespräche mit den Kunden erörtern und oftmals auch eben zufriedenstellende Lösungen finden. Sicher ist es so, dass eben das Thema der Energiewende oder eben der Einsatz von erneuerbaren Energien, wo ich halt eben nicht die fossile Abhängigkeit habe, schon eine Sache ist, die auf das ganze Thema der Kosten einzahlt, positiv einzahlt.
Gibt es denn Unternehmen, die bereits mehr oder weniger Selbstversorger sind, die jetzt durch diesen Iran-Schock gut kommen, also gut durchkommen, ohne dass sie große Ausschläge auf der Stromrechnung oder so sehen?
Absolut, absolut. Wir haben einige Kunden bei uns im Portfolio, die eben seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und nur eigentlich Spitzen abfangen, aber einen Großteil der Energieversorgung völlig autark über eigene Anlagen, ob das PV ist, ob das BHKWs sind, eben tatsächlich realisieren. Also gerade die größeren Verbraucher im produzierenden Gewerbe aus dem Mittelstand heraus agieren genauso.
Und denen geht es dann jetzt auch besser?
Denen geht's natürlich etwas besser, wie gesagt, weil der Teil des am Energiemix, der tatsächlich eben über Börsenstrom bezogen werden muss, verhältnismäßig untergeordnet für diese Unternehmen ist. Das heißt, das Thema der Eigenerzeugung ist eben oftmals eine Sache, die eben zur Planbarkeit beiträgt und natürlich auch damit zu einer etwas besseren Wettbewerbsfähigkeit.
Wo haben Sie denn eigentlich Ihr Gas her? Vielleicht erklären wir das auch einmal, weil ich mich das immer frage, wo hat eigentlich so ein Unternehmen wie Vattenfall oder Octopus Energy oder RWE oder wer auch immer das ist, wo kommt dort das Gas her, das Sie dann Ihren Kunden anbieten zum Beispiel?
Also wir handeln natürlich an unterschiedlichen Marktplätzen, sowohl auf der Börsenseite als auch eben natürlich auf der Partner, mit ausgewählten Partnern das Gas. Und wir sind natürlich auch hier in einer gewissen Abhängigkeit natürlich auch zu den Börsenpreisen. So auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir eben auch über langfristige Kontrakte das eine oder andere eben auch gerade bei den Festpreisen für unsere Kunden im Rahmen der Laufzeiten, die dort eben vereinbart wurden, absichern, sodass wir auf der einen Seite die Versorgungssicherheit sicherstellen können und auf der anderen Seite natürlich auch die von uns angebotenen Preise eben garantieren.
Aber es gibt so einen Teil Ihres Stroms und einen Teil Ihres Gases, dass Sie jetzt tatsächlich zu den aktuellen Marktpreisen an den Weltmärkten oder an den europäischen Börsen oder wie auch immer einkaufen müssen. Und dort hat sich der Preis dann tatsächlich, ich glaube, beim Gas hat er durch Kriegsbeginn einen Sprung von 60-70% ungefähr gemacht, der Preis nach oben.
Ja, das ist richtig. Es sind ungefähr zwischen 60 und 70%. wo das Thema im Gasbereich angestiegen ist. Im Strombereich haben wir nicht derartig große Ausschläge. Es gibt natürlich gewisse Korrelationen zwischen Strom und Gas. Aber sicherlich ist es im Gasbereich deutlich extremer. Wir kaufen dieses Gas halt eben unter anderem an der Börse, aber wie gesagt eben auch durch Partner. Und zum Teil wird natürlich eben auch hier Gas genutzt zur Stromerzeugung. Und da unterstützen wir natürlich auch die Kunden eben hier in die Richtung, eben mehr und mehr vom Gas wegzukommen und mehr in die Richtung des Stroms halt einfach zu gehen, direkt.
Und können Sie dieses teure Gas, das Sie jetzt kurzfristig einkaufen müssen, die Preise dafür direkt weitergeben? Wollen Sie diese Preise überhaupt weitergeben oder fangen Sie das irgendwie anders auf?
Wir müssen zum Teil diese Preise halt eben weitergeben, weil ein Preisunterschied bei einem Commodity von 70% natürlich signifikant ist. Das können Sie nicht einfach so abfangen. Das ist also keine Marge, die ein Energieversorger heute im Bereich Gas realisieren kann. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier etwas sicherlich abzupuffern und tun das auch bestmöglich. Aber wir versuchen halt eben hier, also wir versuchen natürlich für den Kunden die Last so gering wie möglich zu halten. Aber bei 70% sind wir natürlich auch gezwungen, entsprechend hier einen Teil davon weiterzugeben.
Jetzt wird im Bereich der Autos und der Tankstellen werden viele politische Optionen diskutiert, ob man etwas tun kann, diese Preise zu deckeln für Strompreise und auch für Gastarife. Ist das nicht im Gespräch? Das heißt, sollte dieser Konflikt nicht zeitnah enden, werden Sie Gas zu höheren Kosten einkaufen müssen, werden diese Preise weitergeben und dann leidet, das hat man auch schon ein paar Mal gehört, die gesamte deutsche Wirtschaft darunter, weil man dann eben wieder höhere Energiekosten hat.
Richtig, zumindest der Teil der deutschen Wirtschaft, der halt eben in einer gewissen Abhängigkeit zum Gas steht. Dass das Thema Gas natürlich so gerade auf der B2B-Seite nicht so im Fokus steht, liegt sicherlich eben daran, dass natürlich hier das Thema Auto sehr plakativ eben auch
da gibt's die laute
diskutiert wird, dass die Lautstärke halt natürlich eine etwas andere und entsprechend wird das natürlich momentan in den Vordergrund gestellt.
Wie reagieren denn die Unternehmen bei Ihnen jetzt darauf? Gibt es jetzt eine höhere Nachfrage danach, sich selbst besser zu versorgen? Sie machen ja eben auch die Energieberatung. Oder ist das jetzt in so einer Situation, wo gar kein Puffer dann von den Unternehmen ist, dass sie dann eben investieren können?
Unternehmen versuchen in erster Linie Planungssicherheit zu bekommen. Das ist sicherlich in diesen Tagen besonders schwierig. Auf der einen Seite durch die sehr dynamischen regulatorischen Veränderungen, die in wöchentlichen Abständen ja hier kommuniziert werden oder geleakt werden. Und auf der anderen Seite sind es natürlich halt eben genau diese Einschläge jetzt eben aufgrund der Kriegshandlung da im Nahen Osten. Und Unternehmen versuchen natürlich bestmöglich damit umzugehen und ihre Produktion und auch ihre Verbräuche entsprechend anzupassen. Das sind aber natürlich Prozesse, die auch nicht über Nacht eben umgestellt werden können, sodass sicherlich das Ganze auch immer mit Zeitverzögerung da ist. Wir sehen, dass es tatsächlich jetzt Nachfrage gibt, mehr und mehr wieder in die Richtung auch von PV, dass eben Unternehmen das auch jetzt zum Anlass nehmen und zu sagen, die Abhängigkeiten, die wir schon einmal 2022 erlebt haben, die sich jetzt eigentlich nur geopolitisch verschoben haben, von Ost in Richtung West, müssen wir auflösen, um halt eben hier tatsächlich auf erneuerbare Energieerzeugung dabei zu gehen.
Jetzt haben Sie so en passant die Leaks zum Beispiel aus dem Bundeswirtschafts- und Energieministerium angesprochen. Damit ist wahrscheinlich das Erneuerbare Energiengesetz und das Netzpaket gemeint. Also es ist tatsächlich so, dass aus Berlin ständig, so halbfertige Gesetzestexte sozusagen rauskommen, wo dann neue Förderstrukturen drinstecken und eben neue Regelungen, die ja aber eigentlich von einer Ministerin umgesetzt werden, die sich ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, einfach alles, was Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit dient, an oberster Priorität zu stellen. Funktioniert das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, ich glaube, die Problematik hier ist nicht unbedingt, dass es jetzt geleakt worden ist oder dass es nicht fertig ist. Ich denke, die Problematik hier besteht darin, dass eine gewisse Offenheit zu den Technologien, die eben dazu beitragen, dass wir einen höheren Grad an Resilienz als Gesellschaft und als Wirtschaft hier erreichen, nicht vorkommen oder nicht ausreichend vorkommen. Und das ist das, was sicherlich eben momentan auch wirtschaftsverhindernd oder wachstumsverhindernd wirkt für viele Unternehmen, warum sicherlich auch das ein oder andere Unternehmen eben die Entscheidung trifft, gerade wo es höhere Energieverbräuche gibt, eben auch tatsächlich Produktionsstätten zu verlagern.
Jetzt habe ich es in der Anmoderation schon kurz angedeutet, wenn man so bei den Unternehmen nachfragt, wie die Energiewende eigentlich so finden und eben die Investitionen in die erneuerbaren Energien, dann kriegt man insgesamt relativ negatives Feedback. Also es ist natürlich nicht schwarz-weiß, da gibt es auch ungefähr ein Viertel der Unternehmen, die die Energiewende als positiv bewerten. Aber es gibt eben auch einen großen Teil, mehr als ein Drittel, die regelmäßig sagen, und da haben sich die Zahlen sogar verschlechtert in den letzten Jahren, dass die Energiewende eigentlich schlecht sei für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, die Unternehmen, die heute die Energiewende als schlecht bezeichnen, meinen damit eigentlich gar nicht die Energiewende, sondern tatsächlich die Energiepreise. Weil schlussendlich ist es eine Sache, das Unternehmen kalkuliert, der Kunde von uns kalkuliert ja heute nicht mit der Energiewende seine Wirtschaftlichkeit, sondern eben mit den Preisen, die er eben erzielen kann. Und die Energiepreise sind natürlich im Verhältnis auch in Europa und verhältnismäßig hoch in Deutschland. Und darunter leidet natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Und gerade Unternehmen eben wo Energie einen sehr hohen Anteil an den Gesamtkosten hat, ob das jetzt in der Produktion ist, ob das in der Bäckerei ist, die ächzen natürlich darunter. Und dass die natürlich das Ganze mit der Energiewende in Verbindung bringen, ist nachvollziehbar, weil wir mittlerweile eine verhältnismäßig große Anzahl an erzeugenden neuen erneuerbaren Energien bei uns in Deutschland haben. Und das natürlich auch im Strommix einen nicht unerheblichen Anteil ausmacht. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man aber natürlich, dass eigentlich die Gestehungskosten von erneuerbaren Energien von der Wirtschaftlichkeit her betrachtet sicherlich sehr günstig sind. Was aber natürlich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs oder der Einflussfaktoren eines Energieversorgers liegt, ist natürlich das ganze Thema der Netzentgelte und der damit verbundenen Kosten.
Sind Sie als Energieversorger schon in der Lage, den Unternehmen oder Ihren Kunden zu sagen, dann und dann werden die Strompreise wieder sinken und dann habt ihr aber in 5 oder 10 Jahren, braucht ihr euch keine Gedanken machen, dann habt ihr günstigen Strom oder günstige Energie?
Wir sind in der Lage, den Kunden heute zu sagen, wenn du in eine eigene PV-Anlage investierst, dann ist diese PV-Anlage in dem und dem Zeitraum amortisiert und du hast eben im Rahmen deiner Eigenversorgung eine feste Größe, mit der du kalkulieren kannst. Mhm. In dem Moment, wo diese Anlage oder es kann auch natürlich jede andere Erzeugungsanlage der Erneuerbaren sein, auf dem eigenen Gelände beheimatet ist, spart sich natürlich auch das Unternehmen entsprechende Netzentgelte, was eigentlich das größte Einsparpotenzial darstellt und natürlich dann zur Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens beiträgt.
Können Sie für Ihre Kunden und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen schon angeben, wie das Verhältnis ist zwischen den Unternehmen, die bereits eine eigene PV-Anlage haben oder darüber nachdenken, sich eine anzuschaffen und denjenigen, bei denen das noch fehlt?
Das ist ganz schwer zu kalkulieren. Also ich meine, wir können natürlich einfach schauen, wie viele der Dächer in Deutschland mittlerweile bebaut sind und wie viele der Dächer halt eben noch das Potenzial haben, bebaut zu werden. Wir haben aber natürlich Kunden, die zum Teil eben eigene Gebäude natürlich haben, wo es mit der Bebauung leichter ist. Wenn wir jetzt aber gerade über diesen Bereich Gastronomie oder eben auch Bäckereien, wie eingangs eben kurz beschrieben, reden, dann sind das normalerweise ja Mietverhältnisse, wo gewisse Abhängigkeiten dann halt eben gegeben sind zum Vermieter.
Da fehlt dann auch einfach das Dach.
Da fehlt dann halt einfach das eigene Dach zumindest.
Und da meinen Sie auch, kommt diese negative Einstellung zur Energiewende her, weil die eben nur spüren, unsere Netzentgelte steigen massiv und das liegt eben auch am Ausbau der Erneuerbaren.
Zumindest wird es damit in Verbindung gebracht, ja.
Wie kommen wir denn aus dieser Zwickmühle wieder raus? Was würden Sie sagen? Weil es ist ja relativ klar, auch wenn man Ihnen zuhört, dass der einzige Weg in eine Resilienz eigentlich der ist, immer mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Gleichzeitig kann man ja nachvollziehen, dass eine Wirtschaftsministerin jetzt erstmal versucht, kurzfristig zum Beispiel die Netzentgelte zu senken, indem man eben sagt, wir müssen den Zubau der Erneuerbaren und den Ausbau der Netze irgendwie synchronisieren. So ist ja immer die Sprache aus dem Ministerium.
Ja, das ist natürlich die Sprache. Also ich denke vielleicht nochmal einen Punkt zurück, den Sie eben kurz beschrieben haben. Es geht nicht darum, ausschließlich alles auf erneuerbare Energien dabei zu setzen. Ich denke, man muss hier schauen, dass es eben für unterschiedliche Szenarien unterschiedliche Energieerzeugungsanlagen geben muss. Also es geht um einen sinnvollen Technologiemix. Ich versuche bewusst das Wort Technologieoffenheit zu umschiffen, weil das halt eben momentan anders gelebt wird, als es eigentlich gemeint ist.
Inwiefern?
Es ist momentan ja nicht technologieoffen, es ist schon technologiefokussiert. Man sieht es ja heute mit den einzelnen Papieren, die eben auch geleakt worden sind, dass ja sehr stark in die Richtung von Gas das Ganze momentan betrieben wird. Wir sehen 12 GW als ausgeschriebene Kapazität für neue Kraftwerke, wovon lediglich 2 GW offensichtlich technologieoffen sein sollen. Wenn man dann wieder ein Stück weiter schaut, sieht man, dass halt eben natürlich hier Positionspapiere von größeren Energieversorgern auch offensichtlich Einfluss gehabt haben und die Spezifikationen hinterher so gestaltet werden, dass eine Technologieoffenheit de facto gar nicht möglich ist. Hm. Batterien mit derartigen Laufzeiten beispielsweise gar nicht existent sind. Und von dem her tue ich mich eben tatsächlich mit diesem Wort Technologieoffenheit schwer. Ich glaube nicht, dass Erneuerbare allein sinnvoll sind, eine Durchmischung unterschiedlichster Technologien ist sinnvoll und sicherlich auch wichtig für den Markt. Und auch nur, wenn man das Ganze parallel mit Geschwindigkeit und Fokus tatsächlich eben nach vorne treibt, werden wir auch sicherlich in einem kürzeren Zeitfenster in der Lage sein, eben nachhaltig bessere Energiepreise den Kunden anzubieten. Was sicherlich heute hinderlich dabei ist, ist diese Herangehensweise, einen Schritt vor, zwei zurück, drei nach rechts und vier nach links zu gehen. Das heißt, dieser Stillstand, den wir momentan durch Unentschlossenheit und ständige Diskussion erzeugen, hilft natürlich nicht unbedingt dazu, kurzfristig eben auch ans Ziel oder zu Erfolgen zu kommen.
Wie erklären Sie sich denn, das hören wir oft, wie erklären Sie sich denn, dass diese Debatte in Deutschland so, nicht nur in Deutschland, ich glaube, ehrlicherweise ist die auch nicht nur bei uns so diffus. Also es gibt einfach sehr viele Behauptungen, sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch einfach klar. Es ist einfach auch eine riesige Transformation von einem System, einem Energiesystem, was über Jahrzehnte so gewachsen ist und das jetzt tatsächlich in seinen Grundfesten nochmal ganz schön umgedreht wird. Aber warum gelingt es nicht, die Debatte so zu führen, dass sie zumindest das klar ist, in welche Richtung sie geht und dass diese heftigen Unsicherheiten, die Sie ja auch gerade nochmal beschrieben haben, nicht entstehen?
Ich denke, die Debatte wird ja nicht unbedingt nur sach- und fachbezogen geführt. Hier gibt es ja gewisse Einflussfaktoren, die eben in diese Debatte mit auf diese Debatte mit einzahlen, und zwar negativ mit einzahlen. Und das ist natürlich den unterschiedlichen Interessen geschuldet. Und man muss sich aber überlegen, ich glaube, man kann schon bis zu einem gewissen Grad das geschaffene Energiesystem bis Anfang der 2000er vergleichen mit dem Zustand der Deutschen Bahn. Ja, das heißt, verhältnismäßig viel Modernisierungsaufwand, die nicht über Nacht gelöst werden kann. Und unter diesem Aspekt muss man sicherlich auch das ein oder andere im Energiesystem sehen. Ich meine, wir reden über sehr hohe Netzkosten, die natürlich eben auch darauf zurückzuführen sind, dass eben Investitionen über einen sehr langen Zeitraum verschleppt worden sind, gewisse Investitionen nicht getätigt wurden, weil über ein Jahrzehnt beispielsweise darüber ja diskutiert wurde, ob eine Trasse überirdisch oder unterirdisch eben verlegt werden darf. Und das sind natürlich Sachen, die eben bei einem gesteigerten Energieverbrauch auch eben nun zum Tragen kommen, dass halt eben an den Stellen, wo heute Energie produziert wird, sie nicht verbraucht wird, aber die Wege halt eben auch fehlen, sie eben kostengünstig oder eben über ein existierendes Netz tatsächlich zu transportieren.
Und daraus gewachsen ist ja wirklich eine Diskussion, die oft fast schon, also nicht nur oft, sondern meistens ideologisch geprägt ist und wo dann der ganze Sinn und Zweck von vornherein angezweifelt wird und tatsächlich das auch von einigen Parteien ausgenutzt wird, dass man da polarisieren kann. Die Frage war ja eigentlich, wie man aus dieser Zwickmühle wieder rauskommt, wie man eben auch kleine und mittelständische Unternehmen motivieren kann oder begeistern kann für die Energiewende, wie sie daran partizipieren können. Hätten Sie da einen Vorschlag?
Ich denke, man muss halt eben den kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch großen Unternehmen einen klaren Weg vorzeigen. Ja, aufzeigen. darstellen, welche Möglichkeiten es zum heutigen Tage gibt, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden können und in welchem Zeitraum sie tatsächlich auch umgesetzt werden. Das, was ja heute eben auch zu dieser Frustration zum Teil innerhalb der Unternehmen führt und eben zu den Belastungen, sind ja die Unsicherheiten, die es gibt. Weil wenn ich heute in eine Anlage investiere und eben parallel dazu durch die Veröffentlichung von Informationen aus den Ministerien beeinflusst werde, ohne dass diese tatsächlich eben schon eine Reife eigentlich haben, dass sie veröffentlicht werden sollten, hindert es mich daran, natürlich eine Entscheidung zu treffen. Wir haben das Thema ja auch im Bereich von Wärme gesehen, also von dem Thema der Heizung, wo wir jetzt ja auch im Rahmen des Heizungsgesetzes eigentlich ja wieder eine Auflösung haben von einer Klarheit, die geschaffen wurde, zu einer Situation, wo ich jetzt wieder unterschiedliche Technologien einsetzen kann, aber jetzt eigentlich gar nicht weiß, welche Konsequenzen damit verbunden sind, wenn ich heute auf Öl- oder Gasheizungen gehe und dann dementsprechend vielleicht in 2029 oder darüber hinaus mit wahnsinnig hohen CO2-Emissionspreisen halt eben zu rechnen habe. So, und ich glaube, diese Situation, der kann man nur begegnen durch eben Klarheit und Konsistenz in der Herangehensweise und einen Weg, den man dann eben auch beschreitet und eben ins Machen kommt.
Jetzt versuche ich mal die Gegenposition einzunehmen, die ich immer wieder auch höre. Wir sind ja hier oder versuchen immer viel im Gespräch zu sein, auch mit der Ministerin Katharina Reiche, die ja auch immer sagt, naja gut, dann ist jetzt eben die Entscheidung wieder bei denjenigen, die verbrauchen. Ob das jetzt private Verbraucher sind oder unternehmerische, wo es eben darum geht, dann auch eine unternehmerische Entscheidung zu treffen. Das gehört ja eigentlich zu so einem Geschäft auch dazu. Finden Sie, dass da auch ein bisschen mehr Verantwortung bei den Unternehmen übernommen werden muss für ihre eigene Versorgung mit Energie? Und wie können die damit umgehen, dass vielleicht man sich eben da nicht dauerhaft auf den Staat wird verlassen können, was viele Jahre lang in Deutschland ja sehr gut funktioniert hat, wo der Staat günstige Energie besorgt hat eigentlich und man sich darauf verlassen konnte. Nur das ist eben in der geopolitischen Situation so nicht mehr möglich.
Richtig, und dadurch, dass ich es in der geopolitischen Situation nicht mehr abbilden kann, dauerhaft eben diese günstigen Energien von extern zu beschaffen, muss ich mich natürlich fragen, ist es die richtige Energiequelle, auf die ich jetzt setze? Und das Thema Resilienz habe ich ja eben kurz mal angeschnitten und das Thema Autarkie. Und um eine Planbarkeit zu haben, ist es sicherlich am besten und auch um mich resilient aufzustellen, tatsächlich eben hier darauf hinzuarbeiten, selbst diese Energie zu erzeugen. Ich finde den Ansatz grundsätzlich nicht verkehrt, die Verantwortung für das Thema der Energiekosten auch mit in die Hände des Verbrauchers zu legen. Das kann ich durchaus nachvollziehen und das ist im Sinne von marktwirtschaftlichen Elementen auch absolut nachvollziehbar. Ich denke allerdings, es müssen dann dafür auch die Fakten soweit bereitgestellt werden und die daraus resultierenden Konsequenzen in Abhängigkeit, welche Technologie ich jetzt nutze, eben auch dem Verbraucher wiederum gegenüber bekannt gemacht werden. Wir reden bei Strom und bei Gas über einen Commodity und von dem her beschäftigt sich wahrscheinlich nicht jeder Unternehmer exakt mit dem Marktdesign im Bereich Energie.
Womit wir wieder beim Anfang wären und der Frage, wie gut man Vergleichsportale nutzt und wie sinnvoll das ist. Vielleicht nur einmal zur Aktualität zurück. Was ist denn Ihre Prognose? Wie wird das ausgehen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt in dieser Iran-Krise?
Ich denke, wir haben zumindest mal, wenn man das auf die Kundenbasis der Maestro bezieht, wir haben sehr viele und sehr langjährige Kunden mit auch sehr langjährig abgeschlossenen Verträgen. Das heißt, alle die jetzt im Festpreissegment unterwegs sind, haben sicherlich erstmal einen sehr großen Vorteil. Die heute mit dynamischen Stromtarifen unterwegs sind, haben sicherlich zu ächzen und werden eben auch über die Zeit hinweg versuchen, natürlich hier das Ganze umzustellen in Richtung Festpreis. Es wird eine Belastung sein, die sicherlich auch nicht nur für das Jahr 2026 Bedeutung haben wird. Wir sehen momentan auf Basis der Preise, die an der Börse gehandelt werden, dass schlussendlich die Situation jetzt im Nahen Osten eine Auswirkung haben wird bis Ende 2027, wenn jetzt in Kürze das Ganze eben dort beendet wird, also die Kriegshandlungen dementsprechend dort zum Erliegen kommen und eben entsprechend wieder man in normales Fahrwasser zurückkommt. Aber das wird sicherlich ein Zeitraum sein, der durchaus für die Unternehmen ein sehr herausfordernder Zeitraum sein wird.
Gibt es etwas, das Sie optimistisch stimmt für die Wirtschaft in Deutschland? Wir versuchen hier immer gerne auch noch so ein bisschen Konstruktivität reinzubringen.
Mich stimmt es sehr, sehr optimistisch zu sehen, dass jetzt eben tatsächlich, so schlimm natürlich eigentlich der Triggerpunkt in dieses Konfliktes ist, Unternehmen sich stärker wieder mit dem Thema gezwungenermaßen auseinandersetzen und dort, wo es Möglichkeiten gibt, in Richtung von Einsparung, aber auch in Richtung von Eigenerzeugung gehen, um alternative Energiequellen dort eben zu suchen. Das heißt, viele gerade im Bereich der Familienunternehmer, die ein ja, klassisches Machergehen eigentlich mit sich bringen und eben tatsächlich unternehmerisch agieren, nutzen das momentan halt eben, um tatsächlich sich auf die Zukunft anders vorzubereiten.
Und gerade diesen Familienunternehmen wurde ja auch lange Zeit nachgesagt, dass sie sich zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessieren, weil sie eben langfristiger denken. Sehen Sie dieses Argument aktuell in Klammern noch?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall noch. Also ich würde es nicht ausschließlich beschränken auf das Thema der Familienunternehmen, aber dort ist das Thema sicherlich hinsichtlich Nachhaltigkeit deutlich ausgeprägter. Aber es ist ein allgemeiner Trend aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Das muss man halt einfach schon sehen. Sicherlich ist das ein oder andere auch durch die Überzeugung hinsichtlich Nachhaltigkeit geprägt. Ich denke allerdings, in den meisten Fällen ist schon das wirtschaftliche Interesse dabei ausschlaggebend für eine Entscheidung.
Und ist das aus Ihrer Sicht eine Veränderung? Weil als wir mit diesem Podcast begonnen haben, zählte schon auch noch einfach die Frage, wir wollen Klimaschutz gerne vorantreiben und das ist uns wichtig. Und klar, es gab auch da schon die regulatorischen Rahmenbedingungen, dass man eben auch dazu gezwungen wurde, Klimaschutz zu betreiben. Also hat sich das verändert, dass man gemerkt hat, na gut, wirtschaftlich ist das vor allen Dingen sinnvoll und das andere spielt weniger eine Rolle oder ist das im Grunde eine Fortführung des Gedankens?
Ich glaube, dass der Fokus auf dem Thema Klimaschutz ist nach wie vor gegeben, aber die Motivation dahinter ist heute eine etwas andere. Klimaschutz ist heute ein Thema tatsächlich, wo wir davon überzeugt sind, dass es eben auch zu Wettbewerbsfähigkeit positiv beitragen kann. Und das ist sicherlich heute die erste Motivationsquelle aufgrund des Wettbewerbsdrucks national, aber auch international, warum Unternehmen halt eben in diese Richtung schauen.
Na gut, Hauptsache die CO2-Emissionen sinken.
Ganz genau. Warum man Klimaschutz macht, ist ja letztlich egal. Hauptsache er wird gemacht.
Genau.
Das ist absolut richtig, ja.
Wir bedanken uns sehr für das Gespräch, Herr Koenecke.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich fand das wirklich spannend. Dankeschön.